Ich wünsche mir, dass wir uns nicht lähmen lassen von Krisen, sondern dass wir sehr realistisch und sehr klar darauf schauen und gleichzeitig aber den optimistischen Geist dabei wirklich nicht verlieren, sondern ihn pflegen, ihn auch diskutieren.
Contalk. Herzlich willkommen zum Contalk-Podcast Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute habe ich einen waschechten Präsidenten hier bei mir zu Gast, bin ich sehr stolz drauf, Rüdiger Schuch. Und es geht um das Thema Haltung im Gegenwind und Leadership in polarisierten Zeiten. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie, lieber Rüdiger Schuch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch, Herr Müller.
Ja, ich hätte mir bei Ihnen überlegt, eigentlich muss man Sie ja nicht mehr vorstellen. Sie sind ja bekannt. Und trotzdem geht es mir ja immer darum, auch so ein bisschen was vielleicht zu erfahren, was vielleicht noch nicht so bekannt ist oder was Sie vielleicht auch ganz besonders geprägt hat, ja, in Ihrer Berufsbiografie, was Sie jedenfalls zu der Person, zu dem Menschen gemacht hat, der Sie heute sind. Deshalb stelle ich mal die etwas philosophische Frage: Wer sind Sie?
Ich bin ein Kind aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in einer Familie groß geworden. Mein Vater war Gemeindepfarrer in einer typischen Ruhrgebietsgemeinde. So habe ich also sozusagen das Christliche mit der Muttermilch und dem Vatergeist aufgesogen und fühle mich heute immer noch als Kind des Ruhrgebiets, auch wenn ich heute am Rande des Ruhrgebiets lebe. Ich bin geprägt vom Ruhrgebiet, ich bin geprägt von einer Volkskirchlichkeit, die im Ruhrgebiet zu Hause ist. Ich bin geprägt von meiner Leidenschaft für Literatur und auch für meine Leidenschaft für den Sport. Ich bin unweit von hier groß geworden. Ich bin Fan des VfL Bochum und damit Leid und Freud erfahren.
Sehr sympathisch.
Ich habe mich nach dem Abitur zum Theologiestudium entschieden, obwohl ich in einem Pfarrhaus groß geworden bin. Und das bedeutet, man kennt natürlich dann die schönen, aber auch die Schattenseiten eines solchen Berufes. Leitend war für mich in der Entscheidung auch und vor allem, dass ich einen Religionslehrer auf meinem Gymnasium hatte, der mich einfach sehr geprägt hat, Rudolf Schäfer. Eine Person, an die ich heute oft noch zurückdenke und der ich viel zu verdanken habe. Aber auch ein Elternhaus, das mich christlich sehr liberal und sehr freiheitlich erzogen hat. Und dann habe ich mich fürs Theologiestudium entschieden. Naja, und dann habe ich nach dem Theologiestudium eine ganze Reihe von beruflichen Stationen gehabt, die mich bis heute geprägt haben.
Okay. Erstmal vielen Dank. Wollen Sie die Station nochmal so ein bisschen aufdröseln? Ganz spannend bei Ihnen ist ja, dass Sie dann irgendwann auch den Wechsel quasi in die unternehmerische Diakonie und so weiter vollzogen haben. Hatte da so diese christlich-liberal-freiheitliche Prägung auch quasi Ihr Schärflein dazu beigetragen oder wie würden Sie das rekonstruieren?
Ich glaube, geprägt hat mich nach meinem Theologiestudium erstmal eine Krisenerfahrung, nämlich die Krisenerfahrung, dass als ich mit dem Theologiestudium fertig war, es damals noch so viele Theologinnen und Theologen gab, dass man eine Wartezeit auf das Vikariat hatte und schon so aus Kirchen zu hören war, das sind zu viele, wir brauchen nicht alle. Und wenn Sie sozusagen aus dem Studium herauskommen und gerne Pfarrer werden wollen, dann war das erstmal ein ziemlicher Schock. Und ich habe damals 1,5 Jahre auf das Vikariat warten müssen. Und habe das im ersten Moment als Kränkung empfunden. Und heute blicke ich auf diese 1,5 Jahre Wartezeit zurück und sage, das waren mit die wichtigsten meines Lebens. Ich habe also sehr schnell dann erlebt, Kirche ist irgendwie keine Vollkaskoversicherung. Da geht man irgendwie rein und arbeitet und alles ist irgendwie gut. Sondern ich war sozusagen erstmal auf mich selbst geworfen. Was mache ich jetzt? Und ich habe in dieser Zeit eine ganze Reihe verschiedenster Tätigkeiten gemacht und unter anderem war ich Präventionsberater im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und habe als Diplom-Theologe damals AIDS-Aufklärung in den neuen Bundesländern Anfang der 90er Jahre gemacht und in Bayern. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich aus dieser Blase Theologiestudium kam und dann war ich mit Menschen zusammen, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, die mit Kirche abgeschlossen hatten, die auch Lebensenttäuschung mit Kirche hatten, weil sie anders gelebt und anders geliebt haben, als das damals in Kirche gerne gesehen wurde. Und mit denen habe ich 1,5 Jahre intensiv gearbeitet. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und vor allen Dingen habe ich meinen Horizont dahingehend erweitert, dass ich sehr schnell gespürt habe, wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen sich von der Kirche entfremden und oftmals auch gute Gründe dafür gehabt haben. Und das wahrzunehmen und das sozusagen dann mit in meine Tätigkeit als junge Pfarrer zu nehmen, das war für mich sehr bedeutend. Auch die sehr bewusste Entscheidung, nach 1,5 Jahren gehst du wirklich in den Pfarrberuf? Gehst du wirklich zur Kirche oder bleibst du bei der Kommunikationsagentur, bei der ich damals angestellt war?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sehr spannend. Wann ist denn so die erste Leadership-Position bei Ihnen eingetreten?
Naja, nachdem ich nach dem Vikariat 2 Jahre Berufsschulpfarrer war und ich erstmal damals vor der Frage stand, mache ich das jetzt? Das habe ich total gerne gemacht, aber mache ich das auch wirklich zum Beispiel 40 Schuljahre lang? Habe ich mich entschieden, mich dann doch für eine Gemeindepfarrstelle zu bewerben und Rande des Sauerlandes bin ich dann Gemeindepfarrer geworden. Und wenn Sie so wollen, ist das ja die erste Leitungserfahrung. Sie sind in einem Presbyterium, das ist damals eine 2-Pfarrstellen-Gemeinde gewesen. Also sie alternieren sozusagen in der Führung des Presbyteriums und in der Leitung des Presbyteriums. Und das ist spannend, das ist natürlich eine Führungstätigkeit, wo sie leitend Ehrenamtliche und Hauptamtliche haben, dann auch in der Gemeinde. Das sind meine ersten Führungserfahrungen gewesen. Und dann bin ich mit relativ jungen Jahren, 36 Jahren, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Hamm geworden. Und das ist dann so die erste Tätigkeit gewesen, in der ich in der Tat Erfahrungen im Leadership gesammelt habe, für die ich auch heute noch sehr dankbar bin.
Ja.
Damals also Superintendent in Zeiten, wo das erste Mal so richtig die Kirchensteuern nachgelassen haben, wo Transformationsdruck da war, wo wir die ersten Kirchen haben entwickeln müssen. Ich habe damals die 2. Kirche in Hamm entwickeln und abreißen lassen müssen, wo wir aber auch spannende Aufbrüche getätigt haben. Und wenn Sie in der evangelischen Kirche ein Leitungsamt innehaben, ich war damals Superintendent, dann ist das eine Tätigkeit, wo Ihr Hauptwerkzeug die Überzeugungskraft, die Kommunikation ist und weniger sozusagen die Möglichkeit, über starke hierarchische Strukturen zu leiten. Und das hat mich sehr geprägt.
Sie sind ja danach quasi noch in die unternehmerische Diakonie gegangen. Ja, vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen beschreiben, wie es dazu kam, was Sie da auch gereizt hat und angesprochen hat.
Also erste intensive Erfahrung sozusagen mit Diakonie habe ich ganz einfach auf der Gemeindeebene gehabt. Wir haben damals in der Kirchengemeinde, in der ich tätig war, einen Diakonieausschuss gehabt. Ich habe selber gearbeitet in einem Pfarrbezirk, wo, wie man vielleicht sagen kann, eher kleine Leute gelebt haben, Menschen, die mit wenig Geld zurechtkommen mussten. Ich habe damals in meinem Pfarrbezirk eine ganze Reihe Menschen gehabt, die russlanddeutscher erster Generation waren, bei denen ich wahnsinnig viel gelernt habe in den Begegnungen mit ihnen. Und die Sensibilität für Menschen mit Armutserfahrungen habe ich in besonderer Weise neben meiner Kindheit und Jugend in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, eigentlich in dieser Tätigkeit als Gemeindepfarrer gehabt. Und als ich dann Superintendent wurde, habe ich die Diakonie in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hamm kennengelernt, aber auch von der aufsichtlichen Ebene her. Wenn Sie Superintendent sind, dann sind Sie in einem Verwaltungsrat oder Sie stehen dem Verwaltungsrat des regionalen diakonischen Werkes vor, sind Mitglied im Aufsichtsgremium damals des Krankenhauses, irgendwann eines Krankenhausverbundes. Und so bekommen Sie einen Einblick von Diakonie auf der operativen Seite, auf der Seite, wo Menschen unmittelbar Hilfe und Unterstützung erfahren, aber eben auch auf der Seite, wie das zu verantworten und auch zu beaufsichtigen ist. Und ich bin dann 2018/19 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in die unternehmerische Diakonie zu gehen, mich einem Wahlverfahren zu stellen. Und so bin ich dann in der Tat, nein, das war nicht 2019, das war 2012/13 so war das. Und bin dann 2014 Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Pertestiftung geworden, die damals noch Pertes Werk hieß und heute Pertestiftung heißt.
Ja, okay. Und da haben Sie ja, wie soll ich sagen, aus unterschiedlichen Systemkontexten auch Führung und Leadership sozusagen erlebt und praktizieren müssen. Sie haben ja schon so einige Insights jetzt gerade erzählt, was Sie da auch besonders geprägt hat. Dann ging es ja weiter sozusagen auch in Ihrer Berufsbiografie bis zur quasi Präsidentenfunktion jetzt bei der Diakonie Deutschland. Vielleicht können Sie da nochmal so eine chronologische Linie ziehen, ja, wie sich das dargelegt hat und dann tauchen wir ein in die Fragestellung, was heißt eigentlich Führung und Leadership auch mit Gegenwind?
Ich war leidenschaftlich gerne Superintendent und habe leidenschaftlich gerne an der Zukunft und Zukunftsfähigkeit von Kirche gearbeitet. Aber es hat mich dann gereizt, sozusagen auch mal etwas abständig von Kirche in der Diakonie, in der unternehmerischen Diakonie zu arbeiten. Und ich muss erst mal sagen, dass ich in der Zeit der Perthes-Stiftung das wirklich große Glück hatte, tief in Hilfefelder der Diakonie wirklich einzudringen, in die Altenhilfe, in die Hilfe für Menschen mit Behinderungen, in die Hilfe für Menschen in sozialen Schwierigkeiten, die sogenannte 67er- und 53er-Hilfe, aber auch in die Hospizarbeit. Ich habe das Glück gehabt, mit einem tollen Vorstandskollegen ein diakonisches Unternehmen in der Gemeinschaft der Leitenden voranbringen zu dürfen, das mein 4.500 Mitarbeitende hatte und das damals eben auch vor großen Veränderungszeiten stand. Es galt umfänglich, die Gebäude der Eingliederungshilfe und vor allen Dingen der Altenhilfe zu qualifizieren. Das Thema Fachkräftemangel hatten wir damals schon sehr stark im Blick, weil wir das Glück hatten als Perthes-Stiftung, dass wir sehr langjährige Mitarbeitende bei uns hatten, die aber dann auch in die Verrentung gehen oder gehen würden. Wir wussten also sehr früh, was für Fragestellungen da auf uns zukamen. Und das hat mich sehr geprägt. Und so habe ich einerseits Leitungserfahrung in Kirche machen dürfen und andererseits Leitungserfahrung in einem Unternehmen der Sozialwirtschaft. Und dann bin ich 2019 gefragt worden von den drei Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen, ob ich mir vorstellen könnte, das evangelische Büro dort zu leiten. Das evangelische Büro, es war eine Schnittstelle zwischen Kirche, Diakonie und der Politik. Und dort war ich 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich neben meiner Erfahrung aus Kirche und Diakonie unmittelbar lernen durfte, wie funktioniert Politik, wie kann man als Kirche und als Diakonie gut ins Gespräch kommen mit Politik, wie kriegt man ein Gefühl dafür, was Politikerinnen und Politiker sich einerseits wünschen von Unternehmen, der Sozialwirtschaft, von verfasster Kirche, aber auch andererseits, was brauchen sie schlichtweg an Grundinformationen über die freie Wohlfahrt zum Beispiel? Was brauchen sie an Grundinformationen über die Subsidiarität, wenn sich ein neuer Landtag zusammensetzt, viele junge Abgeordnete einziehen, wissbegierig sind, aber dann doch an vielen Stellen auch noch wenig Erfahrung und Kenntnis haben, zum Beispiel von dem Bereich der Sozialwirtschaft oder auch der verfassten Kirche. Und diese Aufgabe hat mir sehr viel Freude gemacht. Man hat die Möglichkeit gehabt, sehr nah wirklich an den demokratischen Parteien, an Regierung und Opposition zu sein. Für mich damals eine sehr, sehr intensive Erfahrung auch, weil das in die Zeit der Corona-Pandemie fiel. Ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten von Landesregierung, aber auch mit all denen, die unmittelbar betroffen waren und sind von den Entscheidungen, die über eine Corona-Schutzrichtlinie zu fassen sind. Und das war für mich eine total wertvolle Zeit. Verfasste Kirche, Diakonie und politisches Miteinander da auch verbinden zu können. Und dann kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, nach Berlin zu gehen. Und ich habe schon lange überlegt, ob ich das machen will, weil ich die Tätigkeit in Düsseldorf sehr gerne gemacht habe. Aber habe mich dann diesem Wahlverfahren gestellt und ja, und bin jetzt seit gut 2 Jahren in der Aufgabe, Präsident der Diakonie Deutschland zu sein und momentan auch im Vorstandsvorsitz des EWDEs zu sein. Die Diakonie Deutschland ist Teil des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung. Dazu gehören noch die beiden Marken Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Für mich ein Riesengeschenk, weil sie dadurch auch eine internationale Perspektive nicht nur von Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch von internationaler Diakonie nochmal bekommen. Und diese Aufgabe macht mir derzeit sehr viel Freude.
Sehr schön, sehr beeindruckend. Vielen Dank sozusagen für die Insights, auch nochmal ein bisschen zu verstehen oder verstehen zu können. Was hat Sie da jeweils bewogen, auch diese Schritte zu gehen oder auch sich jeweils diesen Wahlverfahren zu stellen und dann an die Führung in die Top-Position in Anführungszeichen zu kommen? Und sagen wir mal, man sagt ja nicht umsonst, Führung macht auch einsam. So, und Führung, gerade wenn man führt oder im Leadership unterwegs ist, braucht man eben auch einen klaren Wertekompass, auch eine Frage, wofür steht man? Und das erlebe ich zumindest häufig in meinen Kontexten, steht ja auch im Spannungsfeld eben von Werteanspruch, aber auch von Realität. Ja. Führung in der Diakonie, so würde ich es mal übersetzen, heißt ja eben auch und gerade, also nicht nur in der Diakonie, aber vielleicht auch und besonders in der Diakonie, heißt auch Haltung zeigen, gerade auch dann, wenn es unbequem wird. und 2024, also dann ja eigentlich so in ihrem ersten richtigen Jahr, ja, im Amt, sagten sie damals doch sehr deutlich, wer sich für die AfD engagiert, kann in der Diakonie nicht arbeiten. Warum war und ist es für Sie wichtig, diese Position so klar und öffentlich zu benennen? Und was bedeutet das für Ihre Rolle als Führungskraft im Spannungsfeld zwischen ja, Meinungsfreiheit, aber auch institutionellen Werten?
Ich habe diese Äußerung getätigt, da war ich 100 Tage im Amt. Das ist so, nach 100 Tagen haben eine ganze Reihe von Medien damals angefragt, ein Interview mit dem neuen Präsidenten zu führen. Und diese Interviews fielen in einer Zeit, wo die beiden großen Kirchen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche, sich klar von Positionen der AfD distanziert haben und gesagt haben, dass Kirche, dass christlicher Glaube und Positionierung der AfD und von Rechtsextremisten nicht übereingehen. Und sie haben dort sozusagen einen klaren Trennstrich gezogen. Und für die Reporterinnen und Reporter war damals sehr interessant zu wissen, was das denn ganz konkret bedeutet, zum Beispiel für die Diakonie. Also das war sozusagen die Ausgangsfrage, die mir damals gestellt worden ist bei den Interviews. Und gleichzeitig im Januar 2024 bin ich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Demonstration in Berlin zu sprechen, die sich formiert hat, als bekannt wurde, dass sich Rechtsextremisten in Potsdam getroffen haben und zum Thema Remigration zu beraten und Strategien zu entwickeln, was das für Deutschland bedeuten könnte. Und da bin ich sehr spontan. Die Anfrage kam Samstag, die Demonstration kam Sonntag. Ich war in Nordrhein-Westfalen, ich bin nach Berlin gefahren und habe dort gesprochen. Und für mich war ganz klar, dass wir als Diakonie an der Stelle Haltung zeigen müssen. Wir haben eine Haltung, wir müssen diese Haltung zeigen. Aber nicht nur das, wir müssen auch diese Haltung leben. Für mich ist das eine ganz einfache Aussage. Positionen von Parteien, von einzelnen Personen, die die Würde von Menschen herabsetzen, die einen Unterschied zwischen Menschen machen. Das passt nicht überein mit dem, woraus wir in der Diakonie unsere Kraft und auch unsere Werte schöpfen, nämlich auf dem christlichen Menschenbild, auf dem christlichen Gottesbild. Für uns ist die Würde eines jeden Menschen unantastbar. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Und für mich bedeutet das in der Diakonie, und das ist eigentlich ein ganz selbstverständlicher Satz, jeder Mensch, der sich der Diakonie anvertraut, in einem ambulanten oder in einem stationären Setting, der muss das Gefühl haben dürfen, dass er voll und ganz angenommen ist, voll und ganz in dem, wie er ist, wie er lebt, wie er liebt, was er tut, was er denkt, dass er angenommen ist und dass er sicher sein kann, dass er von Menschen begleitet werden, die es gut mit ihm meinen und die einen Wertekompass haben, der wie selbstverständlich das Wohl dieses Menschen im Blick hat. Und wenn wir das als Diakonie nicht leisten können, dann haben wir nicht nur ein Problem, sondern dann ist eigentlich unsere Existenz gefährdet als Diakonie. Und deswegen kann sich das nicht vertragen, menschenverachtende Position, menschenverachtende Haltung oder auch Handlung und der diakonische Auftrag innerhalb der Sozial- und Gesundheitswirtschaft für Menschen da zu sein.
Ja, vielen Dank für die klare Position. Ich finde, ehrlich gesagt, als ich mir das damals angeschaut habe und angehört habe, fand ich das auch sehr naheliegend und selbstverständlich. Also ich würde auch dieses Wort gebrauchen, was Sie gerade selber sagten. Trotzdem, so habe ich es zumindest selbst extern wahrgenommen, Sie wahrscheinlich ja sehr unmittelbar, war das ja nicht widerspruchsfrei. Also wahrscheinlich gab es da ja intern, aber auch extern Widerspruch. Ich habe bis zu Personenschutz und so weiter Dinge gelesen. Wie haben Sie denn damals so den Gegenwind erlebt und wie sind Sie da persönlich oder auch institutionell mit Führungen oder mit dieser Fragestellung in der Führung eben umgegangen?
Diese beiden Interviews, die ich geführt habe, fielen in einer Zeit, in der die AfD in einer Krise war des Europawahlkampfs und es war für sie die Möglichkeit, in einer Art Opferrolle wieder hineinzukommen. Manche Medien haben das aufgenommen und haben das skandalisiert, sozusagen, also Diakoniechef schmeißt AfD-Wähler raus. Und zunächst mal muss ich sagen, dass ich sehr schnell und sehr intensiv Unterstützung für meine Äußerungen bekommen habe, und zwar von den Gewerkschaften, aber auch von der Industrie. Das fand ich damals einfach sehr, sehr wohltuend. Ich habe große Solidaritätsbekundung und Dankbarkeit aus dem Bereich der Diakonie und der freien Wohlfahrt bekommen. Und das, obwohl in der öffentlichen Auseinandersetzung um meine Stellungnahme diese oftmals eben sehr stark vereinfacht wurde. Mhm. Der Ausgangspunkt meiner Überlegung, den habe ich Ihnen gerade dargelegt, und die Gestaltung des Interviews sei ja, da habe ich sehr deutlich gesagt, dass jeder Mitarbeitende, der sich sehr stark identifiziert mit Inhalten von menschenverachtender Politik, ein Gespür dafür bekommen muss, dass das nicht übereingeht mit seiner Tätigkeit in einer diakonischen Einrichtung. Und das, was mich eigentlich am meisten gefreut hat, ist, dass im Anschluss an dieses Interview eigentlich in der gesamten Diakonie bei unzählig vielen Trägern plötzlich die Frage relevant wurde: Ist das eigentlich so, dass unsere Mitarbeitenden wissen, auf welchem Wertefundament wir unsere Arbeit tätigen wollen? Haben wir hier sozusagen eine gute Verständigung? Und es ist eine intensive Diskussion losgegangen über die Werte, und zwar positiv, nicht abgrenzend von, sondern positiv. Was macht uns als Träger der Sozialwirtschaft aus innerhalb des Kanons der freien Wohlfahrt? Was macht uns als diakonischen, als christlichen Träger aus? Wofür stehen wir und wie können wir das nochmal mit den Mitarbeitenden ins Gespräch bringen? Und da habe ich unglaublich viele positive Rückmeldungen gehört. Ich habe auch kritische Rückmeldungen natürlich gehört. Ich habe kritische Rückmeldungen von Geschäftsführenden gehabt. Wir haben viele Diskussionsrunden dazu geführt, und viele, die sozusagen nur vermittelt meine Äußerungen gehört haben, also stark verkürzt und sehr stark erstmal in die Opposition gegangen sind, haben nach Gesprächen gesagt, also da liegen wir völlig überein, das ist genau richtig so. Aber es hat auch durchaus orchestriert sehr viel Hasskommentare gegeben. Es hat viele tausend Hasskommentare und E-Mails gegeben, und es hat in der Tat auch Bedrohungen gegeben, die dazu geführt haben, dass ich eine Zeit lang immer sehr genau prüfen musste mit Leuten, die sich in Sachen Sicherheit auskennen und der Polizei, ob wir Veranstaltungen machen können und so weiter. Das ist heute vorbei.
Gott sei Dank.
Aber das ist natürlich eine Erfahrung gewesen, die mich jetzt schon auch im Amt geprägt hat, aber nicht so sehr, weil es um mich ging, sondern weil das sehr stark korrespondiert hat mit Erfahrungen, die von Mitarbeitenden mir einfach berichtet wurden, die in Bereichen der Eingliederungshilfe tätig sind oder auch in Bereichen der Migrations- und Fluchtberatung, die das nämlich unmittelbar kennen, bedroht zu sein, beleidigt zu werden, in Angst versetzt zu werden. Ich habe mit vielen Mitarbeitenden sprechen dürfen, die mir das sehr unmittelbar gesagt haben. Ich habe mit Menschen, die wir betreuen, sprechen können, die von solchen Erfahrungen berichtet haben, die sie selber auch verängstigen in den Beratungssettings, dass sie Angst haben, die Beratungsstelle aufzusuchen, weil sie nicht wissen, ob sie dort gut hinkommen können. Also das ist eher sozusagen ein Blick in die Realität gewesen, den mich als Präsident auf der sehr stark digitalen Ebene und der Gewalt, die man über das Netz ausüben kann. Aber ich weiß eben darum, dass in der freien Wohlfahrt und in der Diakonie es eben Mitarbeitenden gibt, die das sehr, sehr unmittelbar kennen.
Herzlichen Dank für diese wirklich, ja, mich auch sehr berührenden Erfahrungen. Ich versuche gerade das so ein bisschen aufs Leadership nochmal zu übertragen, was Sie gerade schilderten.
Ja.
Würden Sie sagen, es ist durchaus Aufgabe auch von Leitungen, vielleicht auch von Organen, Geschäftsführungen und Vorständen, auch Klarheit und Position zu beziehen, um damit auch quasi Mitarbeitende, wie soll ich sagen, auch ein bisschen Richtung zu geben oder auch die davor zu schützen, dass die selber sozusagen in die Konfrontation reingehen, sondern eher vielleicht so eine Art Linie auch von den Organen jeweils bekommen können, gerade so in dem Diskurs zwischen Klarheit und Empathie und auch Positionierung.
Das ist ja interessant, dass man das sozusagen als Rückmeldung bekommt.
Yeah.
Also mir haben sehr viele Menschen gesagt oder auch geschrieben, dass sie dankbar waren für diese klare Positionierung. Eine Positionierung, die Orientierung gegeben hat, die aber gleichzeitig eben auch Raum lässt, sozusagen eigene Gedanken dazu zu entfalten. Oder wenn Sie jetzt auf meine Tätigkeit schauen, ich bin Präsident eines Spitzenverbandes der freien Wohlfahrt, aber ich bin nicht Unternehmensführer, sondern wir haben etwa 5000 Träger in der Diakonie, und die befassen sich mit dem Thema abgeleitet und entwickeln natürlich auch eigene Positionen, die oftmals, glaube ich, denen, die ich geäußert habe, sehr ähnlich sind, aber sie haben die Möglichkeit, das für sich sozusagen nochmal neu da zu durchdenken. Und von daher ist das so. Ich glaube, es ist gut, wenn Menschen, die Führungsverantwortung haben, sich zu klaren Positionen auch bekennen. Aber wichtig ist, dass man das nicht stur tut, nicht dogmatisch tut, sondern dass man sich nicht der Empathie beraubt, sehr genau hinzuhören, wahrzunehmen, warum Menschen zu Positionen kommen. Also in meinem Interview war mir damals deutlich und wichtig, dass ich natürlich nicht generell gesagt habe, wer so und so denkt, der wird rausgeschmissen, sondern wichtig ist für mich, dass für Menschen, die sich innerhalb des Raumes von Diakonie menschenverachtend äußern oder vielleicht auch sogar handeln, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass wir verstehen, warum sie zu solchen Positionen kommen, dass wir ihnen Grenzen aufzeigen, aber gleichzeitig so im Gespräch sind, dass wir nachvollziehen können und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Menschen unterstützen können in Problemlagen, die sie zu radikalen Positionen treiben. Und deswegen ist auch sozusagen die Frage nach der Kündigung von Mitarbeitern in der Diakonie, die extremistisch denken, eine, die man immer nur im Einzelfall klären kann, das habe ich immer gesagt, aber die man im Zweifelsfalle, wenn man nicht übereinkommt, eben auch treffen muss. Ich bin sehr bemüht momentan unter anderem auch über ein Projekt, das heißt Hashtag Verständigungsorte, das ist so ein Format von Evangelischer Kirche und Diakonie Deutschland, in Gespräche zu kommen mit Menschen, die wirklich völlig anders denken und zu völlig anderen Positionen gekommen sind. Im vergangenen Jahr habe ich Veranstaltungen in den östlichen Bundesländern gehabt, in Thüringen und auch in Sachsen, zum Thema Corona. Und die Idee war es, wirklich Menschen zusammenzubringen, die sich eigentlich nicht mehr begegnen, die sozusagen in der Polarität ihrer Positionen in eigenen Bubbles leben und übereinander sprechen, aber nicht miteinander sprechen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, also zum Beispiel in Saalfeld gab es eine Veranstaltung, wo sehr viele Menschen kamen, die die Corona-Politik damals äußerst kritisch gesehen haben, die montags immer noch durch die Stadt so als Montagsspaziergänger gegangen sind, um damit eine ganz breite Protestlinie zu ziehen. Die sind zu der Veranstaltung gekommen und wir haben in kleinen Gruppen einander zugehört und miteinander gesprochen und ich habe Positionen gehört, die ich manchmal in ihrer Härte kaum aushalten konnte, in ihrer Radikalität kaum aushalten konnte, in ihrer Menschenverachtung auch und auch in ihrer verschwurbelten Theorien kaum aushalten konnte. Aber ich habe zugehört und ich habe wahrgenommen. Und der andere hat gemerkt, der hört mir zu. Der hält mich nicht sofort für den absoluten Vollidioten, sondern der hört zu. Und umgekehrt hatte ich die Gelegenheit, eben auch zu sprechen und auch mich zu erklären, warum ich zu Positionen auch in der Zeit der Corona-Pandemie gekommen bin. Und je länger und je tiefer dieses Gespräch dauerte, das davon gezeichnet war, dass man erstmal in den Redebeiträgen sich nicht unterbricht, sondern zuhört und dann darauf reagieren kann oder seine eigenen Positionen benennen kann, dann ist so etwas gelungen wie ein Verstehen. Da hat jemand erzählt, wie schwer er es in den Jahren nach der Wende gehabt hat und wie sehr ihn das geprägt hat, wie sehr ihn das geprägt hat, das Gefühl zu haben, irgendwie nicht in diesem neuen Land angekommen zu sein, wie viele unglaubliche Verletzungen als Kind, als Jugendlicher, auch in der Familie, in der man gelebt hat und dass dann auch noch Erfahrungen aus der damaligen DDR dazu kamen, ein Staat, der sehr stark auf Kontrolle gesetzt hat, auf Unfreiheit gesetzt hat. Und dann kommt ein anderer Staat und sagt, alle sollen sich impfen und möglichst sollte es eine Impfpflicht geben. Und ich als jemand, der im Westen aufgewachsen ist, der sozusagen ein Grundvertrauen zu diesem Staat hat entwickeln können in seiner Kindheit und Jugendzeit, der es gewohnt war, politisch konträr diskutieren zu dürfen, der das Spiel der Demokratie sehr gut kennengelernt hat und sich in ihm zurechtfinden kann. Wenn man das voneinander hört, wenn man das wahrnimmt, wenn man das versteht auch, dann erklärt sich manches, deswegen muss man es nicht gutheißen. Und der andere versteht, warum der ganz anders denkt. Also ich glaube auch, dass die Gegenüber, die mit mir diskutiert haben, verstanden haben, warum ich zu anderen Positionen komme. Und für mich ist nochmal klar geworden, es ist wichtig, an der Stelle einander zu verstehen, ohne dass man sozusagen sich auf etwas verständigen kann. Und das können Sie auf Sozialunternehmen und auf Verbandspolitik 1:1 übertragen. Für mich bedeutet Führung mit klarer Haltung, mit einem klaren Kompass, im Gespräch zu sein, sich auch zu wagen, auch andere Positionen zu hören und hoffentlich nicht so dumm sein, nur seine eigene Perspektive verteidigen zu wollen, sondern wirklich wahrzunehmen, warum andere Positionen haben. Und man wird immer nach solchen Begegnungen klüger und das kann man ja nicht nur im Blick auf Rechtspopulismus, alle Themen. wenn Sie Unternehmen oder Verbände weiterentwickeln wollen, dann ist das das A und O. Bei einem klaren Wertekompass, bei einer klaren Haltung, immer selbstkritisch hinhören, eigenes Verhalten reflektieren und wahrnehmen, was andere denken. Und das auch ein Stück weit stehen lassen zu können, das ist, glaube ich, das A und O im Führen.
Vielen herzlichen Dank für dieses klare Plädoyer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schade, dass Sie nicht live hier dabei sein können beim Podcast. Ich muss gestehen, da kommt echt was rüber. Also das war wirklich ein leidenschaftliches Plädoyer, auch so ein bisschen für die Essenz von Leadership und auch ein bisschen so eine Zutatenliste, so hatte ich es gerade im Kopf, für ein gelingendes Leadership auch der Zukunft. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Schuch. Ich würde mal zum Ende so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja, wir haben natürlich die Herausforderung, Vertrauen in die Demokratie, in demokratische Strukturen zu fördern. Wir haben das Thema der sozialen Bedarfslagen. Wir haben die Fragestellung der Verständigung zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, des Förderns der Kommunikation, des Zuhörens. Ja, auch das sind ja ganz wichtige Aspekte, die leider häufig auch zu kurz kommen. Und jetzt würde ich das mal so ein bisschen versuchen zu fokussieren in einer Abschlussfrage. Wenn Sie jetzt mal so eine neue Generation oder die nächste Generation von Führungskräften in Kirche und Sozialwirtschaft sich vorstellen, welche Qualitäten brauchen denn die Persönlichkeiten für Führung und fürs Leadership und wie kann man sie stärken? Haben Sie da einen Ausblick für uns?
Wir stehen in der Gesundheits-, in der Sozialwirtschaft und das gilt auch für die Kirchen natürlich in Zeiten wirklich umfassender Transformation. Und wir stehen auch in Zeiten, die geprägt sind, nicht nur von multiplen Krisen, wie wir immer so schön sagen, sondern auch von einem gerüttelten Maß an Unsicherheit. Wir können, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur um die nächste Ecke gucken. Vieles ist ins Wanken geraten. Auch unsere Demokratie ist ins Wanken geraten. Das übrigens wahr und auch ernst zu nehmen, ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Aufgaben, die wir haben. Ich wünsche mir Führungskräfte in Kirche und in Diakonie und in der Sozialwirtschaft, die in Krisen, nicht trotz, sondern die in Krisen und in Zeiten der Transformation den Mut haben, Visionen zu entwickeln. Eine Idee zu haben, wie eine Sozial- und Gesundheitswirtschaft stabil in die Zukunft gehen kann. Ich wünsche mir Führungskräfte, die diese Visionen ins Gespräch bringen können und an diesen Visionen sich auch messen lassen und schauen können, ob sie übereinstimmen mit dem Bereich, in dem sie tätig sind. Ich wünsche mir Führungskräfte, die den Mut haben, die Innovationskraft, die übrigens sowohl eigentlich in Kirche steckt, wie auch in der Sozialwirtschaft, gerade auch in der Diakonie, die Innovationskraft wirklich zu nutzen. Wenn Sie in die Geschichte der Diakonie schauen, dann sehen Sie immer wieder, dass wir würden heute sagen, die unternehmerische Diakonie immer wieder zu ganz neuen Formaten Möglichkeiten gefunden haben, in Krisensituationen adäquate Angebote zu machen. Ich wünsche mir Führungskräfte, die partizipativ führen, die das Gespräch suchen, die aber auch den Mut haben, insofern Hierarchien zu setzen, dass Verantwortlichkeiten klar sind und gleichzeitig für das Weiterkommen der Organisation, egal ob in Kirche, Diakonie, in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, sozusagen durch die Hierarchien hinweg, aber Menschen zu finden, sie zu stärken, sie zu fördern, sie zusammenzubringen, zu einem Teamgeist zu bringen, sodass Veränderungen möglich sind. Ich wünsche mir Führungskräfte, die immer wieder neu bereit sind, an Kulturen zu arbeiten, die eine Kultur anbieten, die auf Dialog, die auf Wertschätzung aufbaut, die auf Ermöglichen aufbaut. Und wenn Sie mich fragen, was Führungskräfte da heute brauchen, sie brauchen einen Raum, um genau diese Dimension miteinander zu diskutieren, ins Gespräch zu bringen. Sie brauchen die Möglichkeit, gelingende Führung und Leitung zu sehen, ein Stück weit vielleicht auch begleiten zu dürfen. Sie brauchen einen Raum, der offen ist für Diskussionen, die auch Fehler, eigene Fehler, ermöglichen. Also dass man über eigene Fehler, über Misslungenes redet, denn nur so kann man sich selber weiterentwickeln und kann sich auch ein Unternehmen weiterentwickeln. Und das lässt sich ehrlich gesagt auch auf die Kirche gut übertragen. Und ich wünsche mir einen positiven Esprit. Ich wünsche mir den Geist, der wirklich Veränderung und trotz schwieriger Zeiten auch Optimismus atmet. Und wir als Christinnen und Christen haben eigentlich eine Botschaft, ja, die zeitlos ist, die auch nicht irgendwie ins Jenseits wegkippt, sondern wo der Auftrag ist, genau diese Botschaft der Menschenfreundlichkeit Gottes, der Anteilnahme am Leben anderer und der Unterstützung in diese Gesellschaft einzutragen, sich in dieser Gesellschaft zu vernetzen, zu verknüpfen, in einer Zivilgesellschaft, die wieder stärker wird in diesem Land. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht lähmen lassen von Krisen, sondern dass wir sehr realistisch und sehr klar darauf schauen und gleichzeitig aber den optimistischen Geist dabei wirklich nicht verlieren, sondern ihn pflegen, ihn auch diskutieren. Ja.
Ganz herzlichen Dank auch für dieses klare Plädoyer für den positiven Esprit. Danach kann nichts mehr kommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Rüdiger Schuch. Das war ein Gespräch, was mich selber tief berührt hat. Vielen Dank an Sie.
Dankeschön.
Bonusfrage, wenn Sie Lust haben. Jetzt haben Sie ja gerade so ein positives Plädoyer, ein Esprit, Geist der Veränderung, Diskussion über eigene Fehler und so weiter ins Wort gebracht. Wir haben ja so zwei magische Buchstaben, die momentan weltweit für ziemliche, wie soll ich sagen, Hypes and Hopes und so weiter sorgen, nicht nur an den Börsen, sondern auch im Leadership-Alltag, nämlich KI, künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt denn so aus Ihrer Sichtweise oder persönlichen Erfahrung das Thema KI für die Zukunft, vielleicht auch im Leadership oder auch im Hinblick auf Werte und wie gehe ich als Führungskraft auch und gerade in der Diakonie mit Herausforderungen.
Herr Müller, eine Bonusfrage, wo man ja noch mal eine Stunde drüber sprechen könnte. Ich will es kurz machen oder versuchen es kurz zu machen. In der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist KI ein Segen dahingehend, weil an vielen Stellen Arbeit leichter wird, einfacher wird, zielgenauer wird und auch angesichts von demografischem Wandel Chancen in sich trägt, Qualitäten von Pflege und Begleitung hochzuhalten. KI hat natürlich eine Dimension, über die man reflektieren muss, ethisch reflektieren muss, welche Gefahren birgt das mit sich. Wir haben es mit in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit Daten von Menschen zu tun. Wie gehen wir verantwortlich damit um? Wie ist das Verhältnis von menschlicher Hand, Seele und Herz und KI-Technik und KI-Möglichkeiten, das muss auch bei der enormen Geschwindigkeit der Weiterentwicklung bedacht werden. KI nimmt momentan unmittelbar Einfluss massiv auf unsere Arbeitswelt. Wir erleben momentan ja, dass eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen wegfallen in Bereichen, wo man dachte, da würde die KI gar nicht hinkommen. Also KI und IT-Spezialisten, man dachte, das kann ja nur zusammenpassen. Und jetzt erlebt man, dass gerade in diesem Bereich, im IT-Bereich, Menschen entlassen werden. Dass KI eine Ersatzfunktion hat. Und das ist, glaube ich, durchaus auch beängstigend. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die heute vor einer Berufswahl stehen, immer auch gucken müssen oder gucken, vielleicht automatisch, ergreife ich einen Beruf, der auch in 5 oder in 10 Jahren überhaupt noch existiert? Oder ist da auch die technische und die KI-Entwicklung so, dass ich dann wieder was Neues suchen muss? KI ist eine Chance dahingehend, dass wir begreifen, dass wir eine Zukunft haben, wenn wir bereit sind, wirklich dauerhaft auch im Lernmodus zu bleiben, aber nicht in einem, der einen unter Stress setzt, sondern in einem, der einen begeistern kann, weil man sich weiterentwickeln darf, weil man immer neue Sachen kennenlernt und sich selbst dabei weiterentwickeln kann, aber auch die Sache, für die man steht. In der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, also bleiben wir jetzt mal beim Thema Pflege, glaube ich schon, dass wir einerseits KI als Unterstützung in den kommenden Jahren noch verstärkter erleben werden, vor allen Dingen dann, wenn sie vernünftig in die Refinanzierungssystematiken eingepflegt werden, Klammer zu. Aber ich bleibe dabei, dass Pflege nur dann gelingen kann, wenn Hand, Herz, Mund und Seele zusammenkommen, wenn also der Mensch, wenn die Pflegekraft und alle die, die tätig sind rund um Pflege und Begleitung, wenn die sozusagen die alles entscheidenden Akteure bleiben Und anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass KI dabei auch wunderbar unterstützen kann.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schuch, dass Sie auch für die spontanen Fragen von diesem Herrn Müller hier so offen sind. Was Herr Schuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens nicht weiß, ja, dass ich gerade ein Buch schreibe zu dem interessanten Thema relevant bleiben, wenn KI übernimmt.
Ah, okay.
Also was heißt das eigentlich für Berufsanfängerinnen, für Mitarbeitende, fürs mittlere Management, für das berühmte C-Level, für Aufsichtsgremien, aber auch für Gesellschaft. Und das Interessante ist, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das ist sehr anschlussfähig, was Sie gerade gesagt haben, zu meiner Kernthese auch im Buch. Mehr wird noch nicht verraten heute hier und jetzt. Ein kleiner Spoiler. Jetzt aber abermals ganz herzlichen Dank auch für diese Spontanität.
Herr Müller, ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch.
Dankeschön.
Contalk.